Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Mit dem Agenda Invoice Hub werden E-Rechnungen zum Kinderspiel. Empfangen, verarbeiten und archivieren. Alles automatisch und rechtssicher. Empfehlen Sie diese Lösung Ihren Mandanten und sorgen Sie für einen reibungslosen Übergang zur E-Rechnungspflicht ab 2025. Mehr erfahren Sie unter agenda-invoicehub.de.
Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeiteinteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de/steuerkarriere bewerben. VLH. Hier bist du die Nummer 1.
Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Hallo und herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, einen Buchherausgeber, und zwar Raphael. Herzlich willkommen, Raphael.
Hallo Melchior, ich grüße dich.
Erste Frage, das ist ein Lehrbuch für all diejenigen, die es interessiert, oder es wird ein Lehrbuch zum Thema Fight. Was ich mich immer gefragt habe, was gar nicht so das Kern unseres heutigen Gesprächs wird, aber du bist Herausgeber. Das heißt, du musstest, ich lese gerade 1, 2, 3, 4, 6, 7 Autoren irgendwie zusammenbringen. Und ich habe mich früher immer gefragt, gerade in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten gibt es einen Prüfungscoach, und da stehen und schreiben immer ganz viele Leute mit. Du bist denn der das irgendwie alles orchestrieren muss, das alles Probe lesen muss, das inhaltlich checken muss? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen? Oder teilt man Kapitel auf oder schreiben zwei dann eins? Das habe ich mich früher schon immer gefragt und du kannst es mir endlich beantworten.
Ja, ich versuche es. Also ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir bis jetzt nie gestellt, weil das Thema Buchschreiben auch nie auf meiner Bucketlist stand. Aber manchmal ist es ja so, man kommt wie die Jungfrau zum Kind. Also ich bin in dieser Herausgeberrolle im Rahmen dieses Buchprojektes auch so ein bisschen reingerutscht. Das kann man vielleicht vorwegnehmen, das hat etwas länger gedauert, bis wir jetzt schlussendlich tatsächlich die Veröffentlichung jetzt im Laufe des Novembers jetzt anstreben oder der sehr wohlwollend entgegensehen. Und ja, richtig, da waren relativ viele Autoren mit dabei, aber da kann ich mich sehr glücklich schätzen, ich bin nicht der einzige Herausgeber, sondern es gibt noch den Daniel Kälberer, der das mit mir zusammen macht. Das heißt, wir konnten uns im Prinzip genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das Koordinieren und das Lesen und das Abstimmen mit den beteiligten Autoren dann tatsächlich auf 4 Schultern verteilen, statt nur auf 2.
Aber das ist dann tatsächlich Kern der Aufgabe, weil ich habe mich früher immer gefragt, teilt man das einfach auf und kriegt denn das noch mit, was der andere schreibt? Oder ist das jeder isoliert für sich? Weil irgendwie muss man auch dafür sorgen, dass jetzt nicht dreimal das Gleiche drinsteht, wenn 3 Autoren parallel zu ähnlichen Themen schreiben irgendwie.
Korrekt, und das muss man auch bei dem Kontext sagen, also das war am Ende schon, es ist schon ein bisschen Puzzle, ne? Weil wir haben viele, im Ende, man fängt natürlich an, viele kennen das wahrscheinlich aus dem Studium, bevor man anfängt, braucht man ja eine Gliederung und diese Gliederung hält dann natürlich ganz stabil auch immer bis zum letzten Satz aus. Also so war es bei mir zumindest in der Regel nicht. Und so ist das auch, das nimmt natürlich so eine gewisse Dynamik, ne? Und am Ende kommt was dabei raus. Und ja, irgendwie gibt es da 1, 2 Leute, die müssen da gucken, wie das alles zusammenpasst. Was man nicht machen muss, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Riesenvorteil, wenn man jetzt mit einem guten Verlag auch ausgestattet ist, dieses ganze Thema Layout und Satz und fertig machen, dass wenn jemand auf Drucken drückt, dass das dann auch genauso aussieht, wie soll, das ist nicht die Aufgabe, sondern wir müssen quasi Manuskripte erstellen, die zusammenstellen, die dann auch prüfen und irgendwie ne, Verweise richtig setzen und all diese Themen. Aber das hübsch machen, das machen dann Leute, die das tatsächlich sehr professionell beherrschen.
Das war in meiner Uni-Zeit war das dann, was ich vollkommen übermüdet morgens um 3:30 noch gemacht habe und natürlich nur Fehler reingebastelt habe, aber da war die gedankliche Arbeit halt nicht mehr drin. Das war dann nur noch das Editieren, was dann aber 10-mal so lange gedauert hat, wie ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass es dauert. Aber genau. Wir wollen natürlich jetzt nicht in erster Linie darüber reden, wie so ein Buch entsteht. Ich Das war ich jetzt ehrlicherweise nur neugierig. Was ganz spannend ist, du bist jetzt, hast jetzt Herausgeber für das Buch zum FIDE, also Fachassistent für Digitalisierung und IT-Prozesse. Ich habe aber gehört und auch in unserer Vorbesprechung hast du es mir erzählt, du hast früher in Clubs in Hamburg aufgelegt und in Kiel. Das heißt, wie wird man denn vom DJ zum FIDE-Experten? Das klingt jetzt nicht ganz naheliegend. War das, weil du nach dem Auflegen die Buchhaltung für den Club erledigen musstest? Oder wie bist du bei der Buchhaltung, bei Steuern und Digitalisierung gelandet?
Zum einen bin ich erstmal ganz dankbar, dass du sozusagen dieses Thema aufbringst, weil diese Brücke zu bauen ist in der Tat immer nicht so einfach. Vielleicht insofern, die Rahmenbedingungen für das Führen einer ordnungsgemäßen Barkasse habe ich zwar im Laufe der Tätigkeit gelernt, als ich als DJ und auch als Clubinhaber tatsächlich aktiv war. Das hatte aber jetzt wirklich die reine unternehmerische Perspektive. Damals hatte ich mit dem ganzen Thema Steuern so gut wie gar nichts zu tun. Also ich bin gebürtiger Hamburger und habe da sehr früh angefangen, damals im Bereich Hip-Hop-Musik aufzulegen. Bin ich dann durch das Abitur und Abi-Vorfinanzierungspartys dazu gekommen, dass man halt auch irgendwie mal eine Location sucht und auflegt. Und tatsächlich war es so, dass ich dann in Hamburg auf dem Kiez, im Kultclub, so hieß es damals, eine Abi-Party gemacht habe. Und dann sagte der Besitzer, Mensch, das hat ganz gut geklappt, was du hier aufgelegt hast. Hast du nicht Lust, nächste Woche wiederzukommen? So, und so habe ich dann mein erstes Booking bekommen auf der Hamburger Reeperbahn. Und naja, das hat sich dann tatsächlich so lange durchgezogen, jetzt nicht in dem Club und auch nur auf der Reeperbahn. Aber ich habe aufgehört, kann man schon sagen, mit 33, als meine Tochter zur Welt gekommen ist. Also ich habe das wirklich sehr, sehr lange Zeit sehr aktiv gemacht. In der Spitze waren das tatsächlich 16 Mal im Monat.
Vollzeit oder nicht? Also ich stelle mir das immer, also gut, nachts arbeiten ist ja dann auch immer schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Kindern dann irgendwann auch unmöglich wird, aber
das habe ich dann nachher nicht mehr ausprobiert, weil ich mir schon gedacht habe, das wird nicht klappen. Ja, aber in meinen 20ern, also ich bin jetzt 42, werde jetzt 43, also in meinen 20ern habe ich tatsächlich sehr ja an dem Teil des Unternehmertums gearbeitet, wo man eher am Kunden direkt war, ne, wo ich mir Konzepte überlegt habe, wo ich mir technische Konzepte auch für Veranstaltungen und sowas überlegt habe, wo ich selber aufgelegt habe, so diese ganze Netzwerkgeschichte betrieben habe. Wir haben damals angefangen, dann etwas professionalisierter, größere Uni-Partys in Kiel zu machen. Das waren halt dann auf einmal Veranstaltungen, die so zwischen 2.500 und 5.000, 6.000 Menschen beherbergt haben. Und da hast du von der Garderobe über die Gastronomie bis hin zur Sicherheit, über Vermarktung und alles, das ist halt echt ein ziemlich umfangreiches Thema. Geschäftspartner kennengelernt. Am Ende haben wir dann auch für größere Spirituosenmarken in Norddeutschland dann so Tourkonzepte gemacht, Brand-Events und sowas. Also da habe ich mich richtig ausgetobt, ne? Das hat Spaß gemacht. Hab dann in dem Zuge.
Bei meiner Jugend also.
Genau. Hab dann in dem Zuge aber auch dann, weil es halt schon unternehmerisch war, auch gemerkt, läuft nicht immer alles total rund. Dann gab es auch mal den ersten Konflikt in meinem Gesellschafterkreis. Und im Rahmen dieses Konfliktes habe ich dann festgestellt, vorweg glaube ich, bin da sehr glimpflich rausgekommen. Aber ich habe festgestellt, es ist irgendwie doch ein bisschen naiv, ehrlich gesagt, wenn man sich für all das, was quasi auf der anderen Seite der Administration, im Backoffice, im Finanzbereich funktioniert, wenn man sich nur auf andere verlässt in dem Bereich, boah, das ging nicht jetzt unbedingt für mich immer an allen Ecken gut aus. Und ich dachte, das geht nicht. Ne? Und ich habe dann, als ich mich dann da so ein bisschen rausgefasst habe aus dem Thema, sehr selbstbestimmt, weil ich dachte, irgendwann reicht es dann mal, bin ich dann über einen Freund, der mich durch diesen Prozess so ein bisschen begleitet hat, habe ich so die Chance gehabt oder ich wurde gefragt, ob ich in so einer Sanierungsgeschichte mitwirken möchte. Das war Kleinstunternehmen, die deutschlandweit mehr als 100 Unternehmen aus der Insolvenz übernommen haben und in so einer Fremdgeschäftsführung fortgeführt haben. Und mein Kumpel in Kiel war halt Geschäftsführer von über 100 Unternehmen. So, und das war von einer Landfleischerei über eine Autowerkstatt, über ein Reiseunternehmen, Logistik, Betriebe, also alles, was man so im kleinen Rahmen sich so vorstellen kann. Und ich habe halt sehr früh, wurde ich mit sehr chaotischen Buchhaltungen konfrontiert.
Hey, ich wollte gerade sagen, dann bist du ja von dem einen Chaosfall, sorry, vielleicht ein bisschen Vorurteil, ich weiß nicht, wie eure Buchhaltung war, aber das Vorurteil, das kommt mir so entgegen, wenn ich Gastronomie und Party und Nachtszene höre, zum anderen Chaosfall gekommen.
Also begonnen habe ich für eine Immobilienverwaltung und da wurde mir eine Access-Datenbank vorgesetzt, um ja Geschäftsvorfälle zu erfassen. Und da habe ich schon gedacht, okay, ich mache das erstmal. Also mir wurde quasi wirklich so in die Feder diktiert, auf welchen Knopf ich sie zu drücken habe. Und dann so, fange ich mal an. Aber ich habe irgendwann gemerkt, nee, so kann es eigentlich nicht sein. Weil man konnte alles ändern und so. Ich habe mich schon gewundert. Ne? So, am Ende muss auch irgendwas.
Ganz GOBD-konform, nee, vielleicht nicht.
Das war in der Zeit, da gab es die GOBD tatsächlich noch nicht. So. Aber genau, das war sowieso so ein Gefühl, dass irgendwie, das kann auch nicht alles gewesen sein. Und ich habe dann tatsächlich im BWL-Studium dann auch meinen Fokus auf Steuern und Wirtschaftsprüfung nachher gelegt und habe dann relativ früh angefangen, für dieses Konstrukt, in dem ich da unterwegs war, dann so eine Kanzleisoftware einzuführen. In dem wir gedacht haben, gut, bei so vielen Mandaten quasi, das muss vernünftig aufgesetzt sein. Ne? Und so bin ich da reingekommen und habe parallel, das war vielleicht noch ein anderer Exkurs, damals auch in einem Unternehmen gearbeitet, das damals schon so einen Shop für vegane Lebensart hatte. Das war wirklich noch 2007 bis 2010 oder so ähnlich.
Also es noch nicht jeder in Prenzlauer Berg auch hatte.
Genau, der Inhaber hat zwar schon gesagt, Mensch, wir machen das jetzt, wir reiten die Welle jetzt so lange, die haben auch so Großhandel betrieben, ne, und alles, was so dazugehört, aber er hatte schon die Mutmaßung gesagt, irgendwann wird es das im Supermarkt geben, also so richtig war er. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, der hat damals gesagt, ich brauche ein neues Shop-System. So, und der hat ein richtiges Lastenheft formuliert und hatte eine damals schon sehr fitte Steuerberaterin, die, und das war ja 2007, 2009, in dem Zeitfenster, 2010 war das, die hatte damals schon Köln und Berlin als Standort, digitales Dokumentenmanagement im Einsatz. Und die hat mir quasi digital vermittelt, wie man in dem Dativ-System eine Buchhaltung macht. Und ich habe dann nachher, weil es darum ging, für dieses Backend-System halt auch Datenflüsse zu definieren, ja, wie man zum Beispiel Forderungen, die du erst per Lastschrift einziehen möchtest, wo dann die Lastschrift nachher platzt, dann geht sie zurück, dann entstehen Lastschriftgebühren, dann muss das auf einmal zu einer debitorischen Rechnung umgerechnet, umgeforscht oder ummodelliert werden, umgebucht werden. Und wir wollten das halt höchstmöglich automatisiert gestalten.
So, und da, genau, also dein Job war es dann wirklich quasi bei, ich überspitze es jetzt ein bisschen, Entschuldigung, falls es jemals irgendjemand hört, der da vielleicht in den 100 Unternehmen aktiv war, aber es sind schon irgendwie so Wald- und Wiesen-Chaos-Fälle, wie es ehrlicherweise ja auch ganz häufig so ist. Da macht er mal die Ehefrau die Buchhaltung, auch wenn sie es nicht kann, aber das war halt diejenige, die Zeit hatte und sich und nicht Nein sagen konnte. Und jeder mit irgendwie, du sagst, mit jedem Tool der Welt wahrscheinlich irgendwie gesehen und dann musstest du dir da irgendwie einen Überblick verschaffen und irgendwie ein System reinbringen, weil wenn du für die gearbeitet hast, die diese Unternehmen übernommen haben, dann hattet ihr ja wahrscheinlich schon Interesse, dass das Geld, was da eingenommen wird, auch an der richtigen Stelle landet.
Und wir mussten so früh wie möglich Effizienzpotenziale realisieren, weil alleine Chaos zu bewältigen bringt weder viel Spaß, noch ist es sehr ja, effektiv. Ne? Und man ist auch nicht richtig mit der Zeit, die man hat. Halt in, ja. Kann man so sagen. Also bei diesem veganen Konzept ging es schon eher darum, wirklich optimierte Datenflüsse zu gestalten. Das klingt, wenn ich da heute drüber spreche, ich sag mal, glaube ich, deutlich versierter, als ich damals meine Rolle wahrgenommen habe. Also ich war damals wirklich in der Rolle, da war eine Steuerberaterin, die wusste, wie Sonne und Abend funktioniert. Ich habe verstanden, wie die Buchungsmaske in Dativ funktioniert. Und ja, okay, das hat hier eine Auswirkung. Und Plus und Minus gibt es ja nicht so häufig. Aber das ist das, was die Entwickler wiederum wissen wollten. Plus und Minus und 0 und 1. So. Und ich musste da so ein bisschen diese Brücke bauen tatsächlich, um denen zu erklären, warum die bestimmte Programmierung umsetzen sollten, damit in dem System dann bestimmte Effekte passieren. Das hat für mich so ein bisschen die Grundlage gelegt, wo ich gemerkt habe, okay, Datenflüsse haben eine sehr, sehr hohe Auswirkung darauf, wie man eigentlich zwischen Systemen auf geschäftliche Abläufe gestaltet.
Ja, du hast eben gesagt, das ist klang hat sich nicht so versiert und heroisch angefühlt in dem Moment. Ich glaube aber tatsächlich, faktisch ist es das auch rein praktisch ganz häufig. Das klingt immer, wenn man darüber spricht, über Datenflüsse und Digitalisierung und Automatisierung. Das klingt immer schön, wenn man darüber redet. Und in der praktischen Arbeit ist es wahrscheinlich ziemlich genau das, sich irgendwie zu überlegen, wie muss denn so eine CSV-Datei oder was auch immer strukturiert, API ist ein bisschen digitaler, aber letztendlich geht es ja ganz viel darum zu gucken, wie muss denn da das formatiert werden? An welcher Stelle soll eigentlich ein Punkt und ein Komma stehen, damit das an der richtigen Stelle auf der anderen Seite rauskommt? Das ist ja, Arbeit an sich ist ja jetzt nicht, man fühlt sich währenddessen jetzt nicht wie der Überdigitalisierer, sondern eher wie sehr kleinteilige Fummelarbeit.
Genau, die muss halt erledigt werden, ne? Weil wenn man die nicht macht, dann, und das ist ja das, was wir in der Realität und in der Praxis sehen, so entstehen ja Workarounds. Also wenn man eben nicht versucht, diese Probleme, die entstehen, im Datenaustausch irgendwie zu beheben, zumindest so zu beheben, dass sie an der richtigen Stelle korrigiert werden, damit man es zukünftig nicht mehr anfassen muss. Ne? Das ist das, was die Realität zeigt. Da wird halt nicht nachgefasst, sondern es kommt irgendwas raus und das wird dann im Zweifel irgendwie abgetippt, irgendwie umformatiert oder irgendeine Excel-Makro-Magic fängt an da zu wirken, um das irgendwie gerade zu biegen. Aber das ist jetzt nicht, wenn wir über medienbruchfreie Datenflüsse und Systemkonzepte reden. Und da müssen wir ja heute hin, wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen. Ne? Wir haben die GOBD, die geben uns Rahmenbedingungen vor, gerade wenn es um steuerrelevante Vorgänge geht. Das geht so eigentlich nicht. Ne? So wie wir es häufig machen, so ist es gemacht, so ist es auch erstmal irgendwie verständlich. Aber das ist nicht, wie das Zielbild eigentlich aussehen müsste.
Deswegen, das war da dein Job. Heute, du sagst ein bisschen Blick in die Zukunft, heute berätst du Kanzleien, aber vor allem auch Unternehmen, wie die das machen. Also ein bisschen größere Unternehmen als der Schlachter von nebenan.
Genau. Mittlerweile ist es so, wir haben eine Beratungsgesellschaft. Wir sind jetzt 14 Menschen, wie man ja, glaube ich, heute sagt, die hier unter einem Dach, unter einem Brand arbeiten. WeForm heißen wir. Und wir kooperieren mit Steuerkanzleien und ergänzen oder bieten zumindest an, dass wir so ein bisschen das Portfolio ergänzen. Also wir kümmern uns um das ganze Thema GUBD, Verfahrensdokumentation. Wir kümmern uns aber auch um das Erstellen integrierter Finanzplanung und auch das Aufbau von Controlling-Systemen, Dashboards oder Ähnlichem. Und umso größer tatsächlich die Kontexte werden, haben wir auch immer mehr sowas wie Risiko- und Compliance-Management-Systeme, die jetzt nachgefragt werden.
Ich habe den Eindruck, ich war vor 2 Wochen auf einer Mandantenveranstaltung von einer Kanzlei. Da ging es dann um die kommende E-Rechnungspflicht. Und ich hatte das Gefühl, da tut sich gerade sehr, sehr viel. In der Vergangenheit wurde der Steuerberater oder die Steuerkanzlei ganz häufig angerufen bei steuerlichen Gestaltungen, bei der laufenden Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und so den ganzen Kram, den man halt so als Steuerberater macht, manchmal auch so bei Erbschaften, Schenkungen und so weiter. Und manchmal auch so bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen, Finanzierungen und solchen Sachen. Was in meiner Wahrnehmung noch nicht so richtig häufig passiert, ist bei technologischen Problemen. Und eigentlich leidet man als Kanzlei ganz häufig darunter. Wenn der Mandant irgendein Shop-System einführt und sich da mal eben schnell durchklickt und, um es mal ganz platt zu sagen, als Amazon-Händler einfach mal überall die Haken setzt, damit man auch in allen EU-Ländern verkaufen kann. Weil es könnte ja sein, dass jemand aus Tschechien zufälligerweise, die Häkeldecke auch noch kaufen will und man gar nicht weiß als Mandant, was das steuerliche Auswirkungen im Hintergrund und unter Umständen hat, da wird der Steuerberater in der Vergangenheit zumindest sehr selten befragt, wie man das denn vernünftig macht. Ich habe aber das Gefühl, dass die E-Rechnung schon dazu führt, dass plötzlich in den Steuerkanzleien ganz viele IT-Fragen letztendlich irgendwie aufkreuzen. Und das sind ja genau das, was du eigentlich auch ansprichst. Das ist so, ihr ergänzt eigentlich das Portfolio, weil die meisten Steuerberater können da gar nicht weiterhelfen. Die wissen gar nicht, wie das Mandantensystem aussieht. Die wissen gar nicht, wie das Interface vom Mandanten aussieht. Also selbst in vielen Kanzleien bin ich immer überrascht, dass selbst die Steuerfachangestellten nicht wissen, wie Dativ-Unternehmen online von der Mandantenseite aussieht. Das ist schon ein bisschen besorgniserregend, weil irgendwie, wer soll den Mandanten denn helfen, ihre Prozesse, ihre Software vernünftig im Griff zu haben, wenn nicht der Steuerberater? Und da denke ich mir häufig schon, da irgendwie eine Marktlücke, aber offensichtlich ist sie gar nicht da, weil ihr seid ja schon da.
Alles gut, ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, über Kanzleien als solches zu sprechen. Es gibt schon welche, die seit vielen Jahren auch das Thema für sich sehr in den Fokus gerückt haben und die da auch schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Es gibt aber dann wiederum auch die Kehrseite, nämlich die noch komplett in der alten Welt unterwegs sind und darauf dran festhalten. Das geht so weit, dass wir schon mit Banken gesprochen haben, die so Kanzleiübernahmen und sowas begleitet haben, dass die sagen, das ist auch echt ein Wertindikator. Ne? Also wenn du immer noch sehr analog arbeitest, das heißt ja auch, meine Mandantschaft ist noch sehr analog. Naja, das ist schon ein Faktor, der eher den Wert einer Kanzlei reduziert, wenn man die übernehmen möchte, weil damit einher ja auch geht, dass die Mitarbeitenden, die da sitzen und damit arbeiten, auch gar nicht gelernt haben, schon heute mit den modernen digitalen Prozessen, die in der Steuerberatung ja möglich sind, umzugehen.
Also letztendlich genau, es ist ja ein Transformationsprozess. Und wenn man sieht, dass weder der Kanzleiinhaber noch die Mitarbeiter noch die Mandanten es gewohnt sind, dann auch ich als junger Mensch, der eine Kanzlei übernimmt, sagt, okay, ob der Inhaber das jetzt kann, ist mir eigentlich egal, weil der geht ja raus. Aber ich muss ja die Mandanten und die Mitarbeiter irgendwie mit in die Zukunft nehmen. Und davon dann auszugehen, dass sich das bei 100% der Mandanten und 100% der Mitarbeiter, dass mir das glückt, ist ja jetzt nicht unbedingt gegeben. Und da, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Banken dann sagen, na, da gibt es ein gewisses Fluktuationsrisiko für den Umsatz und die Mitarbeiter und das ist dann gleich ein Preisdrücker für die Kanzlei. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Weil es ist halt ein Transformationsprozess, den muss man irgendwann durchlaufen. Und ich meine, Veränderungen führen immer dazu, dass es links und rechts ein bisschen Schwung gibt.
Was treibt dich an? Vielleicht möchtest du selbstbestimmt mit deiner Karriere durchstarten oder Kind und Arbeit endlich unter einen Hut bringen? Vielleicht suchst du auch nach einem tieferen Sinn im Job. Als Berater oder Beraterin bei uns im Steuerring bestimmst du selbst, wie viel Arbeit in dein Leben passt. Entdecke deine Möglichkeiten unter karriere.steuerring.de.
Aber das Thema E-Rechnung mal aufzugreifen, also Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ne? Also wenn ich da jetzt mal prozessual drauf gucke, würde ich sagen, endlich gibt es jetzt eine gesetzliche Pflicht, die im Prinzip eine Zwangsdigitalisierung ja, nach sich zieht. Ne? Das muss man knallhart so sagen. Und die Motivation des Gesetzgebers dahinter ist ja auch, das Steueraufkommen weiter zu sichern, gerade im Bereich der Umsatzsteuer. Es ist nicht die Motivation, die Unternehmen jetzt dahin zu führen, ihr müsst effizienter werden. So, aber das ist wiederum natürlich dieses Thema, ja, wie mache ich jetzt aus der Pflicht irgendwie eine Tugend? Also wie kann ich den größtmöglichen Mehrwert ziehen? Das haben wir ja bei Verfahrensdokumentationen immer über, wir reden nur eine Potenzialdokumentation und sowas. Ne? Das ist alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber im Kern, ich meine, da steckt ganz viel Wahres drin, dass man mit der E-Rechnung, wir haben halt den großen Vorteil, wir können die Datenqualität ganz drastisch erhöhen, wenn die E-Rechnung wirklich in den Prozessen und in den Systemen angekommen ist. Das wird natürlich nicht zum 01.01.25 passieren. Ne? Also wir haben da ja wie immer Übergangsfristen und so. Aber ich glaube schon, dass das ist jetzt ein ernstzunehmender Impuls. Im Vergleich zum Beispiel zu den GUBD seit 2014 oder wirksam seit 2015 ja, naja, so richtig so diese Verpflichtung zur Verfahrenserstellung oder haben einer Verfahrensdokumentation, das wird seither ein bisschen vor sich hergeschoben. Ne? So, theoretisch, aber und das ist ja, es ist halt die GUBD, es ist kein Gesetz als solches, ne? Und aber auch da merken wir, dass es immer mehr anzieht, ne? Also das Thema ist jetzt richtig in einem Compliance-Bereich gelandet. Also umso größer die Unternehmen sind, umso mehr ist das Thema Verfahrensdokumentation nicht nur mehr auf der Agenda, sondern es ist zum Teil auch schon umgesetzt. Und die arbeiten jetzt in diesem Bereich, wie etabliere ich eigentlich ein Tax-Compliance-Management-System? Also wie stelle ich sicher, dass ich diese ganzen steuerlichen Anforderungen auch wirklich berücksichtige? Und das ist ja was, es kommt meistens von oben, von den großen Unternehmen rein, auch in den Mittelstand und dann auch in die kleineren Unternehmen. Und da müssen wir natürlich sagen, Steuerberater, Steuerkanzleien, die Mandantenbuchhaltung machen, das sind in der Regel etwas kleinere Unternehmen. Größere Unternehmen haben ihre Inhouse-Buchhaltung, da hast du dann eine Jahresabschlussprüfung oder du hast die Abschlusserstellung und du berätst mehr. Aber wenn wir jetzt wirklich auf dieser Ebene reden, wo wir etwas, ne, auch so die ganze Tool-Landschaft, die man so im Software-as-a-Service-Bereich findet, ne, das betrifft ja eher so den klassischen Mittelstand, vielleicht auch etwas kleineren Mittelstand. So, und da ist das bis jetzt noch nicht so richtig angekommen, aber da wird die E-Rechnung natürlich jetzt schon dazu führen, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und ja, bei den Steuerkanzleien werden natürlich Fragen landen, was heißt das denn jetzt eigentlich für mich? Wie gehe ich damit jetzt um? Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen beim Thema, nämlich...
Ich wollte gerade sagen, deswegen, da sind wir so ein bisschen beim Thema, weil, was ich ganz häufig höre in Bezug auf den Fight, um den Bogen zu spannen, wir müssen jetzt irgendwas mit Digitalisierung machen. Wer will denn einen Fight machen? Dann sitzt da so eine Durchschnittskanzlei, wie die in Deutschland ist, keine Ahnung, 10 Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter und einer muss mal der Digitalchef werden, der sich mit solchen Fragen dann auskennt und dann wird einer zum Fight geschickt. Der darf sich dann in Zukunft das Buch kaufen und die Prüfung ablegen. Kann der denn alles? Oder was kann der denn anschließend?
Ja, also das ist, glaube ich, auch eine gute Frage und ich würde sagen, das wird sich auch entwickeln. Also erstmal die ganze Ausbildung des Fights, die hat ja mehrere Facetten. Also wir haben einmal den ganzen regulatorischen Apparat. Also was heißt das eigentlich, ne, die Abgabenordnung, was wird da drin geregelt, was die Relevanz der GUBD, was hat das auch für eine Auswirkung tatsächlich auf die handelsrechtlichen und die steuerrechtlichen Normen? So, das ist ein so ein Teil. Also die Digitalisierung schreibt ja die Gesetze nicht neu, sondern wir haben eher dadurch, dass wir quasi nicht mehr den papierhaften Beleg haben, sondern einen digitalen Datensatz, den müssen wir immer noch archivieren. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich? Also das ist sozusagen ein Verständnis, das muss ein Mitarbeitender in einer Kanzlei irgendwie aufbauen. Dann haben wir das Thema Datenschutz. Das fällt da nämlich auch mit rein, weil wir haben ja auch irgendwie Umgang mit personenbezogenen Daten. Ein Fight-Mitarbeitender muss jetzt nicht Experte für Datenschutz sein, aber du brauchst eine gewisse Sensibilisierung, weil wir haben mit Daten zu tun und DSGVO ist halt auch ein großes Thema. Haben wir auch in dem Buch tatsächlich einen Abschnitt von einem Fachanwalt für Datenschutz, der da halt komplett drauf eingeht. Dann wird das ganze Thema IT-Systeme beleuchtet. Wie sind eigentlich so IT-Systemlandschaften aufgebaut? Was ist ein On-Premise-System? Was ist ein Cloud-System? Was sind Schnittstellen? Ja? Was sind auch Datenformate, die gängig sind? Also von den klassischen Datenstandard-Schnittstellen bis hin zu Bankschnittstellen. Dann gibt es einen Abschnitt, der macht das ganze Thema Kassenführung, weil das natürlich auch hochrelevant ist jetzt mit TSE-Sicherung und dann den Prüfungsaspekten natürlich mit da rein. Und dann der Teil, den ich in dem Buch mit zu verantworten habe, ist nämlich, was heißt das denn eigentlich für die Abläufe, für die Arbeitsabläufe in einer Steuerkanzlei und welche Auswirkungen hat das am Ende eigentlich auf die Zusammenarbeit zwischen der Steuerkanzlei und den digitalisierten Mandanten? Weil da gibt's ja immer so den Spruch, wo er sagt, naja, die Buchhaltung fängt beim Mandanten an und nicht
in der grünen Welt erst, sondern übermacht. Nein, aber also ich kriege das, und natürlich, wenn ich das sage, dann meine ich natürlich nicht an alle Kanzleien, das ist vollkommen klar, aber es gibt dann doch schon regelmäßig Kanzleien, die haben keinerlei Ahnung, mit welchen Systemen die Mandanten arbeiten. Und das dann finde ich schon, irgendwann darf man dann mal die Frage stellen, zu sagen, naja, wie will man dann eigentlich sicherstellen, dass das, also dass der Gesamtprozess Buchhaltung oder ich würde mal sagen, die ganzen deklaratorischen Pflichten von Rechnungsstellung oder Zeiterfassung oder Bestellaufnahme bis hin zu Veröffentlichung des Jahresabschlusses Bundesanzeiger, mehr oder weniger, dass das insgesamt vernünftig läuft. Und da sehe ich schon bei einigen Kanzleien, da wird nur gedacht von, ich brauche die Daten genau so in meinem Format, in meinem Kanzleirechnungswesen und dann kann ich damit arbeiten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich auch nicht arbeiten. So, das ist so. Und ich glaube, da die Verantwortung, gar nicht so sehr auch Verantwortung, aber das zumindest mitzudenken und im Blick zu haben, dass es da halt schon auch Prozesse gibt auf Mandantenseite, die auch für die Arbeit in der Steuerkanzlei eigentlich wahnsinnig wichtig sind. Weil wenn vorne Mist passiert, dann hat man hinten erheblich mehr Arbeit. Und andersrum, wenn es vorne gut ist und die Abstimmung, die Schnittstelle zum Mandanten eigentlich super gut funktioniert, dann hat man halt schon ein bisschen einfacheres Leben. Das heißt, das ist ein Thema, mit dem du dich auch sehr beschäftigst.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist schon für Steuerkanzleien, also erstmal, ich habe durchaus Verständnis dafür, dass Steuerkanzleien diesen Fokus bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht darauf gelegt haben. So, ich würde mir schon oder hätte mir schon gewünscht, dass deutlich mehr Steuerkanzleien viel früher damit angefangen hätten. Einige haben das schon, weil, ich meine, wir haben ja auch schon seit vielen Jahren immer so Diskussionen über, welche Auswirkungen wird die Automatisierung auf die Buchhaltung haben und dann nachher, welche Auswirkungen hat das auch auf das Geschäftsmodell einer Steuerkanzlei. Also zum Beispiel das Honorar für das Erstellen einer Buchhaltung und für das Erstellen eines Jahresabschlusses in Zukunft immer noch das gleiche wert, wenn man quasi vollautomatisierte Abläufe hat. So, das ist ja etwas, was man als Kanzleienhaber muss man sich diese Frage schon stellen. Aber auch da, ich meine, das ist so ein bisschen, das habe ich schon häufiger erlebt, dann wird einem dann entgegengebracht, naja, es ist hier die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird, weil darüber wird seit vielen, ja seit bestimmt über 10 Jahren mindestens, wenn nicht noch länger, sehr aktiv gesprochen. Und bisher, was passiert? Der Zulauf bei den Kanzleien wird immer größer, weil viele Unternehmen selbst festgestellt haben, also alleine funktioniert dieser ganze Zauber nicht, von wegen, ich mache jetzt mal meine Buchhaltung alleine. Nein, ich lagere es lieber wieder aus. Also eigentlich kommt genau die andere Wahrnehmung an. So, jetzt die Frage, wird der Mann mit dem Hammer irgendwann mal kommen? Ne? Und dann heißt es so, jetzt ist aber Automatisierung. Ist ja der große Datev-Buchungsautomat funktioniert jetzt. Und auf einmal ne, fliegen die Buchungssätze alle richtig kontiert, auf der richtigen Kostenstelle, in Echtzeit bei mir ins System. Ja, was mache ich denn da? So, und das ist natürlich sehr jetzt überspitzt dargestellt, aber diesen Weg zu gestalten, weil in dem Bereich wird sich was verändern. Wie drastisch, wie schnell, das kann irgendwie, glaube ich, keiner so hundertprozentig sagen. Aber ich glaube, wenn man jetzt so sieht, was jetzt auch so eine Technologie wie ChatGPT, oder Technologie ist es nicht, aber so ein Programm wie ChatGPT mal ebenso in kürzester Zeit für Impact erzeugt, also da sieht man schon, was möglich ist, ne?
Ja. Und ich finde, also es ist in einem komplett anderen Kontext, aber ich finde, das passt da so gut. Es gibt dieses Sprichwort, so die meisten Menschen unterschätzen oder überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was sie in 7 Jahren schaffen. Und ich glaube, das ist auch bei diesem Prozess sehr, sehr ähnlich. Dass man sagt, na, letztes Jahr war das ja genauso viel. Aber wenn man ehrlich ist und sich das mal anguckt, wie haben wir vor 7 Jahren, vor 10 Jahren gearbeitet, ist das schon auch substanziell anders. Es sind halt viele kleine Schritte, die nimmt man dann halt nicht so direkt wahr. Aber wenn man heute mal sich selbst über die Schulter blicken würde, wie man vor 5, 6 Jahren gearbeitet hat, würde man wahrscheinlich den Kopf über sich schütteln, weil da hat sich dann schon, glaube ich, eine ganze Menge getan.
Richtig, und deshalb sage ich auch mal, gerade die Steuerkanzleien oder die Mitarbeitenden in der Steuerberatung, die sind Wandel gewohnt. Man sagt ja immer so, die sitzen, Ich meine, in der Kanzlei, in der ich lange gearbeitet habe, da war eine Kollegin, die war seit über 30 Jahren, glaube ich, Zusammenführung der Sozietäten oder so war die dabei, die hat auch wirklich, also ich weiß nicht, ob sie das amerikanische Journal noch erlebt hat, das bin ich mir nicht so sicher, aber die hat wirklich von, ich nehme eine Bilanz aus dem Vorjahr, mit Tippex mache ich die Zahlen weg, ne, und klebe das dann neu drauf. Und als ich die Kanzlei verlassen habe, saß die vor 3 Monitoren und hat digital die Steuerbescheide.
Ja, und das ist, also ich habe eine ähnliche Geschichte in meiner Ausbildung vor 12 Jahren, 10 Jahren so ungefähr in dem Zeitraum gewesen. Und da hatten wir eine Lohnbuchhalterin, die war relativ kurz vorm Ruhestand schon und die hat mir auch immer erzählt, wie sie früher in ihrer Ausbildung die Gehaltsabrechnung halt in so einem Lohnbuch erfasst hat. Und das Schlimmste, was passieren war, ist halt ein Schreibfehler, weil da musste man das komplett einmal sauber durchstreichen, um das dann nochmal neu zu schreiben. Das war gefühlt, haben sie gelernt, möglichst leserlich, akkurat, ohne Fehler zu schreiben, weil jeder kleine Schreibfehler musste gestrichen werden und neu, und das sah man halt auch, dass man den Fehler gemacht hat. Und das fand ich auch schon faszinierend. Ich habe gesagt, so Wahnsinn, das ist innerhalb eines Berufslebens, wurde auch da nicht nur so ein bisschen geändert, sondern ganz substanziell die Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird, verändert. Und genauso substanziell wird sich das ja für die Leute ändern, die jetzt im Berufsleben gehen. Also die werden auch in 20 Jahren so anders arbeiten, dass die Azubis in 20 Jahren sich darüber lustig machen und die Geschichten erzählen, wie man 2024 gearbeitet.
Der Veit bietet jetzt Mitarbeitenden in einer Kanzlei die Möglichkeit, einen Einstieg in dieses Thema zu finden. Als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war das im Prinzip ja 2014, 2015, als ich in der Kanzlei begonnen habe. Als Steuerassistent, ne, Erstellung von Jahresabschlüssen, habe mehrere Buchhaltungsmandate mit koordiniert und habe sehr früh damals so klassische Unternehmen-Online-Beratungen eigentlich schon gemacht. Ne? So funktioniert das. Die Prozesse erklärt mir damals auch schon Auszubildenden erklärt, wie eine digitale Buchhaltung funktioniert. Habe da auch schon schnell festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass man das fachliche Know-how mitbringt. Also du musst wissen, wie ein Buchungssatz funktioniert. Weil ansonsten ist so ein digitaler Buchungssatz natürlich immer eine Einladung, einfach so die Doppelplus-Logik in Dativ einmal durchzutackern und am besten sogar vollautomatisiert zu verarbeiten. Aber wenn man nicht gelernt hat, im Vorwege das Ergebnis zu validieren und zu gucken, wo kann denn auch was schiefgehen, auch bei der automatischen Datenverarbeitung, naja, dann gewinnst du halt auch keinen Blumentopf damit, ne? Also das ist wirklich, das ist nicht nur ein, wie funktioniert die Technik, sondern auch, wie kann ich den Sachverstand, das fachliche Wissen auf die digital erzeugten Ergebnisse nachher anwenden. Wäre ein bisschen sperrig, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also und das zeigt auch so ein bisschen aus meiner Sicht zumindest das, was passieren wird. Also die klassische Erfassung von Geschäftsvorfällen, wo die Buchhalterin oder der Buchhalter entscheidet, bei Unternehmen A wird diese Rechnung auf das Konto 4396, was auch immer gebucht, ne? Und der gleiche Geschäftsvorfall im anderen Unternehmen auf ein anderes Konto. So, da kann man heute immer schon diskutieren, warum ist das so? So, weil ich unterstelle mal, dass es meistens nicht auswertungsorientiert gedacht ist. Es ist nicht so, wir haben ein Controlling-System oder sind unsere Planzahlen und wir haben der Prozess ist darüber abgestimmt. Nein, in der Regel haben diese Unternehmen fast gar keine Planung. Also das ist klassisches, aber ich verarbeite die Buchungssätze so, wie sie immer mal waren. So, und da ist ein sehr großes Standardisierungspotenzial. Und das ist das, was häufig auch den Mitarbeitenden nicht so leicht fällt, ne? Weil man gibt bei der Buchhaltung schon Entscheidungen aus der Hand, wo er eigentlich sagt, ja, aber deine Aufgabe ist es am Ende eigentlich hinten zu gucken, also entweder wirklich Richtung Controlling zu gehen, Auswertung, ne, zu sagen, was sind die richtigen Entscheidungsgrundlagen, die aus einem Rechnungswesen entstehen, oder du setzt halt weiter vorne an und sagst, wie kannst du im Unternehmen des Mandanten eigentlich unterstützen, dass die richtigen Informationen, Daten da erhoben werden, wo sie auch das erste Mal entstehen, damit diese Datenflüsse gescheit ist. Also du hast, glaube ich, schon als jemand, der aus der Buchhaltung kommt, die Möglichkeit, weiter vorne hinzugucken oder weiter hinten. Und in der Mitte hast du immer noch was zu tun, da wo die Daten verarbeitet werden, aber eben nicht mehr so wie früher.
Ich wollte gerade sagen, früher fand aber 90% der Arbeit in der Mitte statt, weil das war halt einfach viel mehr zu tun. Und ja, das ist automatisierter, was nicht heißt, dass wir alle weniger Arbeit haben. Auch das, ich meine, come on, wer arbeitet in der Steuerberatung und beklagt sich ernsthaft über Langeweile? Das ist soweit, glaube ich, nicht zu erwarten. Das heißt aber, da gibt es, und das sind ja wichtige Blicke, die du ansprichst. Ich meine, dass das vorne in der Kette, also bei Mandanten, das ist ja extrem wichtig, auch um überhaupt die Rechtskonformität des Zahlenwerks sicherzustellen. Und dass da das hinten dran, das sind halt auch Leistungen, auch für Kanzleien, rein strategisch, das sind ja das, wo Beratung eigentlich erst anfängt.
Ja, aber auch da, wenn man sich mal guckt, wer berät denn da eigentlich? Ne? Also klar, in großen Unternehmen, wo du dann ERP-Systeme wie SAP und sowas hast, das ist eine eigene Beraterriege. Ne? Dann hast du die Big-Four-Gesellschaften, die natürlich auch in diesen Bereichen unterwegs sind. Aber in mittelständischen Unternehmen hast du häufig IT-Beratung bei den Unternehmen, IT-Dienstleister, die eigentlich früher noch dabei waren, wie man so salopp sagt, das Blech zu verwalten. Ne? Also eigene Server, so, und da findet ja auch eine Riesentransformation statt, weil das geht alles in die Cloud oder sollte in die Cloud gehen. Und die Unternehmen, die da die IT-Beratung machen, die fangen jetzt an, Anwendungsberatung zu machen. Weil jetzt haben wir quasi Cloud-Services und jetzt berate ich da. geht auch grundsätzlich, aber die kennen die Prozesse nicht. Und da entsteht dann das Gap, weil die Mitarbeitenden, die haben nicht gelernt, sogenannte Anforderungen zu formulieren, die nämlich der ITler braucht, um sie in den System umzusetzen. Da ist eine Lücke. Und gerade bei mittelständischen Unternehmen ist da eine Lücke, weil da gibt es keinen richtigen Beratungsmarkt. Also, und eigentlich sind das, und das war damals auch eine DATEV-Erhebung, die ich wahrgenommen habe, die Erwartung von Unternehmen, von Mandanten an ihren Steuerberater ist es, in diesen Bereichen unterstützt zu werden.
Wer wäre denn eigentlich dafür besser geeignet als mein Steuerberater? Weil natürlich, wenn ich mit dem eh schon darüber spreche, dann ist er hoffentlich auch kompetent genug, mir dabei zu helfen.
Genau, deshalb ist das auch total naheliegend, weil gerade im Mittelstand oder kleinere Mittelstandsunternehmen, den Steuerberater haben fast alle. Da gibt es vielleicht auch noch einen Arbeitsrechtler, einen Rechtsanwalt, der da irgendwie immer mal involviert ist, vielleicht auch einen Handels- und Gesellschaftsrechtler. So, aber der Unternehmensberater, der dabei ist und die Prozesse macht, ne, und dann auch noch IT-basiert und guckt, wie kriege ich das auswertungsorientiert hin und so, das ist im Mittelstand nicht so verbreitet. Gibt's aber nicht so. Und da entwickelt sich jetzt auch einiges. Also, ne, auf dem Spielfeld sind wir ja jetzt auch unterwegs und wir erweitern sozusagen. Wir bieten Steuerkanzleien an, gemeinsam bei den Mandanten aufzutreten und zu sagen, wir unterstützen euch da jetzt. Und wir nehmen ja den Steuerberater nicht das Mandat weg, weil wir machen selber keine Buchhaltung.
Ich wollte gerade sagen, in dem Sinne ja auch überhaupt nicht. Also außer ihr fangt jetzt an, irgendwie selber Buchhaltung und Jahresabschlüsse zu machen.
Aber ganz im Gegenteil, wir würden auch, also wir haben sogar auch bei uns im Ansatz, gerade im Bereich GOBD, Verfahrensdokumentation, Kanzleien zu befähigen, selber die Dokumentation zu erstellen. Weil wir das selber auch gar nicht leisten. Also gerade wenn die Betriebsprüfung mal scharf schalten und mit jeder Anordnung zur Betriebsprüfung eine Verfahrensdokumentation einfordern, und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten 2-3 Jahren der Standard sein wird.
Genau, das ist ja der Punkt, und das ist ja auch wenn ich das sage, und ich sage das immer mal wieder, soll sich bitte keiner auf die Füße getreten fühlen, aber es ist halt auch einfach ein Ressourcen- und Kapazitätsproblem. Ich meine, Kanzleien, gerade was in den letzten Jahren, Corona-Hilfe, Grundsteuer, E-Rechnung, irgendwelche Verfahrensdokumente, also nicht Verfahrensdokumentation, aber Berichtswesen für, ich weiß auch nicht, was man alles noch berichten kann und will. Und das ist ja jetzt nicht so, dass wir alle auf dem Hall-out lagen und gedacht haben, oh ne, das Thema ist langweilig, damit beschäftigen wir uns nicht. Aber es ist halt, wie du sagst, es ist schon ein Thema, was immer mehr an Relevanz gewinnt. Und genau, man kann jetzt natürlich zum Beispiel bei euch, mit euch zusammenarbeiten oder sich befähigen lassen. Aber würdest du auch sagen, dass quasi der Fight schon auch, wenn man in-house quasi generell Kompetenz ausbilden möchte, kann man da so Leute hinschicken oder ist das auch eigentlich vielleicht was eigentlich jeder beherrschen sollte, die Inhalte? Vielleicht jetzt nicht alles in der gleichen Tiefe, aber ich höre immer diese Diskussion, wenn man darüber spricht, wir brauchen Digitalisierungsverantwortlichen, wo ich ganz häufig als Gegenargument immer höre, naja, eigentlich sollen sie alle digital arbeiten und nicht. Wir sollten das nicht ein in die Schuhe schieben, dass wer noch nicht digital genug ist. Läuft man da nicht Gefahr oder muss man jetzt alle Mitarbeiter zum Fight machen?
Also du kannst Digitalisierung nicht outsourcen, auch nicht auf eine Person oder auf eine Stabsstelle. So, man kann sie versuchen, in der Koordination zu zentralisieren. Ne? Du ganz viele lose Enden, die du eh schon hast, zusammenbringst und sagst, wir brauchen jetzt mal irgendwie ein koordiniertes Vorgehen. Das ja, das ist so ein bisschen das strategisch-konzeptionelle. Aber ich glaube schon, dass gerade im Rechnungswesen so ein Vorsystem wie DATEV Unternehmen Online zum Beispiel, das gehört für jeden Mitarbeiter oder jede Mitarbeitende, die im DATEV Rechnungswesen arbeitet, zu einem Bestandteil der Systemlandschaft. Du musst wissen, was da drin passiert, weil das ist der Briefkasten im Prinzip, wie die Daten bei dir reinschließen. Und wenn du bei dir am Ende beim Einspiel merkst, hier stimmt was nicht, dann musst du in die Quelle gehen, wo kommst du denn her? So, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass jeder in der Kanzlei wissen muss, wie sind die Vorsysteme, die ERP-Prozesse und sowas. Ne? Das ist auch eine andere Art des Arbeitens, muss man sagen. Das ist richtig Prozessberatung, da hast du Projekte, die du vorgehst. Ne? Also und in Kanzleien wird in der Regel nicht projektbasiert gearbeitet, es sei denn, du bist in der echten Beratung oder vor allem in der Gestaltung. Ne?
Ja, vor allen Dingen für die laufende Tätigkeit. Bei Jahresabschlüssen habe ich manchmal schon das Gefühl, das kann man schon so ähnlich strukturieren, aber genau, laufende Buchhaltung ist halt einfach jeden Monat.
Genau, das kann man schon strukturieren, aber ich habe zum Beispiel in dem Teil deshalb auch, ich habe jetzt in meinem Teil des Buches nicht jeden einzelnen Knopf beschrieben, sondern ich habe eher gesagt, was ist eigentlich für eine Kanzlei, welche Relevanz hat eine echte Digitalisierungsstrategie? Und da gibt es so einen Ansatz, das sind die konzentrischen Kreise, so eine Kanzlei sollte sich von innen nach außen digitalisieren und nicht nur anfangen, dem Mandanten was zu erzählen, wenn ich aber selber noch meine Eingangsrechnungsverarbeitung auf Papier mache. Das ist nicht authentisch. Wir sind hier auch in einem Vertrauensgeschäft. Ne? Also du bist der Trusted Advisor und da musst du schon ungefähr wissen, worum es geht. Und das ist, glaube ich, schon so die Lücke, weil da fühlen sich einfach viele, auch viele Steuerberaterinnen und Steuerberater noch nicht wohl drin, weil sie sich damit noch nicht so auskennen. Und ich glaube schon, dass der Fight insgesamt einfach, das ist meine Zusammenfassung der Themenfelder, die eine Rolle spielen. Ein Fight-Mitarbeiter sollte, glaube ich, von allen sich ein bisschen auskennen. So, man muss nicht jeder muss jetzt irgendwie ein Datenschutzexperte werden, aber du musst eine Sensibilisierung für die Themen haben. Und dann gibt es eben die Punkte, wo der größte Businessbedarf ist, ne? Wo man dann auch als Kanzlei sich sagt, okay, hier kann ich auch Geld mit verdienen. Und da sollte man dann die Kompetenzen aufbauen. Ich meine, es gibt so viele, den Studiengang Digitalisierung im Steuerrecht als solches, der dir das einmal so komplett durchexerziert, wird es wahrscheinlich jetzt geben oder entwickelt sich auch. Aber für Mitarbeitende, die halt diese klassische Ausbildungsweg gehen und einmal komprimiert in dieses Thema rein wollen, ist das, glaube ich, wirklich ein guter Ansatz.
Also bin ich immer der große Befürworter. Ich bin gelernter Steuerfachangestellter. Ich habe später irgendwann nochmal studiert, aber ich bin ein riesengroßer Fan davon gewesen, das in der Praxis zu lernen. Und das ist der große Unterschied, weil ich habe auch, als ich später dann in der Uni auch so diese ganze Wirtschaftsinformatik-Module und so, das war schon auch alles sehr abstrakt, um es mal so zu sagen. Da war die Transferleistung in mein echtes Berufsleben schon ein bisschen schwieriger als alles andere, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Und das ist ehrlicherweise, das ist von mir persönlich die Anforderung vom Fight, dass es auch ein bisschen dichter an der Umsetzung ist und ich da jetzt keine wissenschaftliche Arbeit für schreiben, wie so eine Digitalisierungsstrategie aussehen kann, sondern die muss vor allen Dingen in der Praxis funktionieren.
Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie nachher auch die Prüfungen verlaufen. Ne? Also das, was wir schon gehört haben, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Kompetenzen aufbauen. Und die Kompetenz, die man braucht, um so ein richtiges Beratungsprojekt durchzuführen, kriegt man nur in der Praxis. Und du brauchst ein Nachschlagewerk, sei es jetzt ein Buch, sei es ein Online-Portal, sei es ein ChatGPT, wie auch immer. Aber auch da musst du ja wissen, beim Comp-Engineering, was frage ich denn jetzt eigentlich? Und diese Kompetenz muss man aufbauen. So. Und da, glaube ich, geht tatsächlich auch für eine Kanzlei, die ein Zukunftsbild verfolgt, kein Weg dran vorbei, die Digitalkompetenz im Finanz- und Rechnungswesen auszuweiten. Und mir ist bis jetzt keine Alternative bekannt tatsächlich, wo man sagt, da ist es mein ein Angebot, wo du nachher dir sogar auch irgendwie ein Zertifikat noch mit die E-Mail-Signatur packen kannst. Oder
ja, generell, also ich glaube, es gibt immer mal wieder Bestrebungen. Die gibt es gefühlt seitdem ich im Beruf bin, also seit knapp 15 Jahren irgendwie, gibt es immer mal wieder Bestrebungen von Vereinzelten zu sagen, wir müssen da irgendwie eine Fortbildung bauen oder wir müssen irgendwas. Aber es gibt nicht dieses, wie du sagst, so dieses standardisierte und gewisserweise einheitliche und auch tatsächlich für Kanzleien, wenn man sagt, man sucht jemanden mit bestimmten Kompetenzen, wonach halte ich denn Ausschau? Also was schreibe ich denn in meine Jobausschreibung raus, was für eine Qualifikation ich gerne von Bewerbern sehen will? Und das ist halt der große Vorteil von so einem standardisierten Zeugnis, was man dann erhält anschließend. Wir sind jetzt mit Blick auf die Zeit. Ich kann noch lange weiterreden. Es gibt noch eine Abschlussfrage, die ich hätte. Du hast viel gesehen in deinem Leben und viel Systeme und so weiter. Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, das hätten wir analog besser hinbekommen als mit Digitalisierung?
Also jetzt in dem Bereich, wenn es ein optimierter, wirklich guter Prozess ist, dann glaube ich nicht. Wo ich immer sagen würde, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, also wo um Austausch, um Informationsvermittlung geht, da ist es, glaube ich, schon wichtig, so zwischen diesem Thema synchrone und asynchrone Kommunikation zu unterscheiden, weil da hast du immer, du musst immer gucken, wie sensibel ist das, was ich dir vermitteln möchte. Also wenn du so in einer Eingangsrechnungsverarbeitung so Prüfungen hast, ne, und da wird zum Teil manchmal auch dann kommentiert und wo man sagt, so sollte das eigentlich nicht laufen, da würde ich immer schon sagen.
Hätte man einfacher, wenn man an einem Tisch sitzt oder an einem Telefonat sitzt, hätte man einfacher lösen können, als 26 Kommentare hin und her zu schreiben.
Ganz genau. So, das sind, glaube ich, schon so Themen. Aber also, ich muss sagen, ich bin da schon natürlich auch ein Überzeugungstäter, ne? Also ich verfolge aber auch nicht den Ansatz, dass alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert werden muss, so, ne? Also ich glaube, ein Unternehmen muss sich auch immer auch die Freiheit nehmen können, um zu sagen, wir wollen vielleicht auch an entwickelten Strukturen festhalten, weil wir denen einen Wert beimessen, der vielleicht auch eine Auswirkung auf die Unternehmenskultur hat. Das ist legitim. Ob man sich das leisten kann aus Wirtschaftlichkeitsaspekten, weil ich Effizienzpotenziale sozusagen nicht realisiere, das ist dann eine kaufmännische Betrachtung, die muss dann ein Unternehmer treffen oder eine Unternehmerin treffen.
Nee, kann ich zumindest nachvollziehen. Und also gerade so die Punkte, ich glaube, beim Bereich Digitalisierung geht es nicht nur darum, etwas Uneffizientes jetzt digital uneffizient zu lösen, sondern man hat die Chance, wie du es auch schon durchaus gesagt hast, man hat ja die Möglichkeit, wirklich auch Prozesse zu transformieren und neu zu gestalten. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Wenn man das nicht macht, dann neigt man ein bisschen dazu. Aber das ist immer so ein Argument, was man hört. Es funktioniert doch alles so. Was soll ich denn daran ändern? Aber die Frage ist ja, wir müssen auch morgen ja nicht die Probleme von gestern lösen. Das ist immer so ein Punkt, den ich darauf gerne antworte, wo ich sage, so ist ja schön, dass es bis heute so weit funktioniert hat. Die Frage ist ja, glaubst du, dass man die Herausforderungen der nächsten 3, 4, 5 Jahre auch noch damit lösen kann, mit der Art und Weise? Und das ist zumindest eine legitime Frage, glaube ich.
Um vielleicht abschließend jetzt deine Frage nochmal, also so kann man sie eigentlich, glaube ich, ganz gut beantworten. Also wenn ich sehe, dass ein analoger Prozess 1:1 digital umgesetzt sein sollte, dann führt es häufig dazu, dass es kein guter digitaler Prozess ist. Dann muss man sagen, den kannst du analog besser lösen.
Gut, vielen, vielen Dank hier. Ich hätte noch 1000 Fragen gehabt, die stelle ich dir dann irgendwann privat oder wir machen irgendwann noch eine zweite Folge, wenn wir so auch tiefer Ergebnisse. Ich würde sagen, wenn der Fight ein bisschen in der Praxis auch angekommen ist und sich Street Credibility aufbauen gebaut hat schon, dann können wir gerne nochmal sprechen. Aber ich bedanke mich bei dir für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank.
Danke auch an euch, liebe Hörer, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.
Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeiteinteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de/steuerkarriere bewerben. VLH. Hier bist du die Nummer 1.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Agenda. Mit dem Agenda Invoice Hub werden E-Rechnungen zum Kinderspiel. Empfangen, verarbeiten und archivieren. Alles automatisch und rechtssicher. Empfehlen Sie diese Lösung Ihren Mandanten und sorgen Sie für einen reibungslosen Übergang zur E-Rechnungspflicht ab 2025. Mehr erfahren Sie unter agenda-invoicehub.de.